reden, nur mit uns.
Sie hören den Podcast
der Experten in eigener Sache.
Hallo, ich bin Ines und wir sind heute an der Scheune beim 5. Mai beim Protesttag.
Ja, Christoph, der Europäische Protesttag für Menschen mit Behinderung steht dieses Jahr unter dem Motto "Aus Wut macht Mut" für Inklusion und Teilhabe. Und deshalb haben wir heute Vertreter aus dem Bereich der Inklusion und Teilhabe für Menschen mit Behinderung in der Stadt Dresden. Als erste Vertreterin haben wir eine gute Bekannte von der Volkshochschule in Dresden, unsere Annika Grenz.
Hallo, ich bin Annika Grenz von der Volkshochschule Dresden. Ich bin an der Volkshochschule Referentin für barrierefreies Lernen und wir sind Mitgründerin des Netzwerkes Inklusive politische Bildung.
Hallo, ich bin Erik Bayer. Ich arbeite bei der Servicestelle Inklusion im Kulturbereich. Die ist angegliedert am Landesverband Soziokultur Sachsen. Und wir kümmern uns um die Inklusion im Kulturbereich, bilden weiter und machen auch Gespräche mit der Politik und vernetzen uns auch unter Kulturakteurinnen mit Behinderung in Sachsen, um das Thema immer aufrechtzuerhalten und weiter voranzutreiben.
Was bedeutet Inklusion für Sie?
Inklusion ist für mich immer wieder ein bisschen ein schwieriges Wort, weil das mit sehr vielen Erzählungen verbunden wird, die oft als problematisch verstanden werden sozusagen. Und diese problematischen Zusammenhänge werden selten aufgelöst in das, was es ist. Nämlich eigentlich ist es eine Teilhabe aller am öffentlichen und am politischen Leben. Und das wird oft missverstanden als eine Sonderform von Kultur, eine Sonderkultur in nebenbei, in obendrauf, in viel zu tun und wird selten als ein Vorteil und ein besseres Leben für alle verstanden. Und das ist es, was es eigentlich sein sollte in unser aller Augen, die wir wahrscheinlich hier sitzen.
Die Frage ja auch, gibt es spezielle Herausforderungen in der Kultur in Dresden, was die Barrierefreiheit angelangt?
Ja, es gibt eigentlich in Dresden dieselben Herausforderungen wie an vielen anderen Orten oder an den meisten Orten. Das ist oft eine Haltungs- und Verständnis- oder vielleicht auch Schamfrage. Es ist oft damit verbunden, dass man sehr paternalistisch an die Sache herangeht. Man will oft an das Publikum denken im Kulturbereich. Man denkt selten an die Akteure. Man denkt selten an Menschen mit Behinderung, die Kunst machen. Man denkt selten an Studierende. Man denkt seltener an Menschen, die vielleicht in der Verwaltung sitzen und die Kultur mit ihrer Organisation supporten. Man denkt nur an Menschen, die im Rollstuhl sitzen und weiß nicht, ich sitze selber im Rollstuhl, ne? Also, aber man hat so ein Bild, das sehr festgefahren ist und man will vielleicht da irgendwie eine Rampe dran bauen oder so. Und man hat keine Ahnung davon, mit welchen großen Begriffen oder mit welchen großen Zusammenhängen das eigentlich immer verknüpft ist, dass in der Gesellschaft da kein positives Bild insgesamt wahrscheinlich entsteht.
Warum sind Sie heute auf der Demo?
Ich bin heute auf der Demo, weil es mir einerseits natürlich dienstlich wichtig ist. Ne? Wir haben ganz viel auf Arbeit sowohl mit Menschen mit Behinderung zu tun, andererseits natürlich auch diesen anderen Blickwinkel zu sagen, okay, wie können wir denn Menschen mit Behinderung dazu auch befähigen, bei uns zu unterrichten und als Kursleitungen tätig zu werden? Wie muss sich unsere Organisation entwickeln, dass das möglich ist? Und was natürlich die andere Perspektive ist, ist natürlich, dass es mir privat unheimlich wichtig ist, weil Inklusion ist ein Thema, was uns alle angeht und alle betrifft und wo wir nicht uns raushalten können und sagen können, solange es mich nicht betrifft, ist mir das eigentlich egal.
Und die andere Seite der Inklusionsmedaille ist ja auch die Menschen mit neurodiversen Erkrankungen, insbesondere die im Autismus-Spektrum-Störung. Die Frage ist, gibt es im Bereich ASS ja auch Herausforderungen, die angegangen werden aktuell?
Also es gehört ja in den Bereich der nicht sichtbaren Behinderungen zumeist mindestens. Das ist ein Thema, das wir gerade in diesem Jahr schwerpunktmäßig auch in unserem bei uns behandeln, vor allen Dingen auch mit Blick auf die Zukunft. Das ist natürlich eine Herausforderung, gerade weil es eben nicht sichtbar ist, klar. Da kann ich jetzt gerade nichts allzu Konkretes sagen, aber es sind ja schon, es gibt ja schon ein geschärftes Bewusstsein dafür. Also ich habe jetzt gerade neulich, weil ich auch bei uns für die Social-Media-Kanäle arbeite, für den Instagram-Account, auch einiges zum Beispiel von der Festung Königstein, die haben da so ein kleines Paket kreiert. Und es schafft natürlich viel Aufmerksamkeit für das Thema. Und ich denke, das haben wir alle auf dem Schirm. Gerade ist eine Barbie rausgekommen, die das Thema sichtbar macht auf eine, naja, da kann man drüber streiten. Aber natürlich ist im Kulturbereich das Thema schon auf dem Schirm. Das wird schon thematisiert und angegangen, das kann man schon sagen. Also
ich würde gerne ganz kurz dazu ergänzen. Ich glaube, wir müssen uns dazu mal vernetzen, wenn ihr das als Thema jetzt dieses Jahr hattet. Bei uns an der Volkshochschule ist es, wir arbeiten ja mit Semestern. Und wir haben es tatsächlich als großes Semesterthema für das Herbst-Wintersemester vor, und zwar auch aus den verschiedenen Perspektiven, dass einerseits wir gerne möchten, dass Betroffene daran mitarbeiten, für die Lehre Empfehlungen zu entwickeln. Also was müssen wir auch beachten als lehrende Person, wenn wir Menschen bei uns im Kurs sitzen haben, die neurodivergent sind. Das ist ja auch ein wahnsinnig großes Spektrum. Und andererseits möchten wir auch gerne eine Informationsveranstaltung zu dem Thema machen, und zusätzlich werden wir uns auch nochmal mit dieser Thematik Social Media und Neurodivergenz auseinandersetzen. Das ist gerade so das, was für kommendes Semester bei uns an der Volkshochschule ansteht. Und wie gesagt, wenn ihr dazu was gemacht habt, würde ich super gerne dann nochmal auf dich zukommen.
Ja, da habt ihr ja schon mal ein Thema angesprochen, nämlich das Thema Social Media. Wie wichtig ist es tatsächlich auch, die Barrierefreiheit auch der Online-Angebote auch zu verbessern und damit auch Unterstützung zu leisten?
Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Also wir sind immer dabei, darauf zu achten, dass wir die Zugänge nicht verwehren, dass wir zum Beispiel Alternativtexte schreiben, dass wir halt mit guten Kontrasten arbeiten und so weiter und so fort. Und das gehört natürlich alles insgesamt in dieses Thema Inklusion im Kulturbereich. Wie vermitteln wir Inhalte, mit welchen Formaten, mit welchen Voraussetzungen in der digitalen Barrierefreiheit? Ne? Screenreader ist ein großes Thema. Ist es Screenreader-tauglich, das Dokument? Ist es lesbar? Ist es für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit immer noch lesbar oder gut wahrnehmbar und so weiter und so fort. Wie ist der Audiokanal gestaltet, wenn es den gibt und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall ein Thema.
Also ich muss auch sagen, bei uns ist das auch ein großes Thema, sowohl bei Social Media als auch bei anderen Presseerzeugnissen, Öffentlichkeitsarbeit. Ich merke da aber auch immer wieder, dass wir da alle definitiv noch lernen können und dass wir da auch immer wieder auf die NutzerInnen angewiesen sind, die uns dann auch nochmal den Hinweis geben, okay, war es denn jetzt gut lesbar, also gerade bei der einfachen Sprache oder leichten Sprache habe ich es gut verstanden. Bei Screenreadern ist es ja auch immer so ein bisschen diese Thematik, oder auch bei PowerPoint-Präsentationen. Also wir sind da auch immer sehr dankbar, wenn wir wirklich die NutzerInnen haben und die dann nochmal sagen, das war jetzt gut, das war jetzt nicht so gut. Aber es gibt Vorschriften, deswegen an diese halten wir uns auf jeden Fall, und das ist auch total wichtig, dass wir das machen.
Vielen Dank, Anna. Wollen Sie noch?
Bei dieser Thematik bei Social Media und bei digitalen Angeboten kann man nur sagen, da herrscht viel Unsicherheit und viel Unklarheit. Das ist auch in anderen Bereichen so, und man kann eigentlich nur Mut machen, denjenigen, die davon betroffen sind, das umzusetzen oder die da sich für interessieren, das immer dort zu tun, wo es möglich ist, und sich da weiterzubilden. Also bei uns gibt es ganz viel kostenlose Weiterbildungsangebote. Da kann man sich einfach mal anmelden, und da kriegt man da auch mal ein paar Grundlagen vermittelt und ein paar Hinweise, wo man dann für die konkrete Umsetzung noch Material herbekommt. Das ist in vielen Punkten keine Kostenfrage. Es ist eigentlich nur eine erlernte Sache, und dann ist es auch immer weniger eine Zeitfrage. Und da kann ich eigentlich immer nur allen Mut machen, zu gucken, wo man die nächste Barriere abbauen kann. Und nicht so, ja, wir kriegen kein Geld dafür und wir wissen nicht, und da geht das nicht und so. Ja, das geht ab und zu mal da und da nicht, aber überall dort, wo es geht, das zu machen, das ist schon mal ein großes Plus für die gesamte Barrierefreiheit. Ja.
Danke, Anna Spalter, die Nächsten stehen hier schon. Vielen Dank.
Sehr gut. Danke, ciao.
Jetzt haben wir zu Gast Manuel Schramm.
Hallo Ines, schön, dass ich bei dir sein darf.
Manuel, mal eine kurze Frage. Wie findest du, wird die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland umgesetzt?
Ja, wir sind ja heute zum 5. Mai, zum Europäischen Protesttag von Menschen mit Behinderung, wie viel Anteilnahme heute hier auf dem Platz ist. Und wenn wir die UN-BRK schon gut umgesetzt hätten, dann würden heute nicht so viele Menschen auf der Straße stehen, um für ihre Rechte einzustehen. Die UN-BRK ist noch weitestgehend offen, da fehlen noch so viel inhaltlichen Umsetzungsbedarf, die einfach an der aktuellen Politik scheitern.
Was konkret würdest du gerne umgesetzt haben?
Ja, wenn wir jetzt die Bundespolitik verfolgen, werden die Menschenrechte ja wieder enorm in Frage gestellt mit Finanzvorbehalt oder gar keine Gelder für soziale Teilhabe mehr vorhanden. Meine Forderung ist ganz klar, dass Bildung für Kinder weiter verpflichtend ist, egal ob behindert oder nicht behindert. Auch Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf Bildung und das ist zwingend zu erhalten. Was auch wichtig ist, ist die Teilhabe von Menschen, dass diese Teilhabe in Form von Kultur, Bildung, aber auch um Teilhabe in Form von Wohnen zu ermöglichen, müssen weiterhin Gelder zur Verfügung gestellt werden. Menschenrechte stehen hier auf dem Spiel.
Dankeschön. Christoph, willst du was?
Manu, da spielt ja auch das Thema, was wir immer heute haben, der leichten Sprache eine Rolle. Inwieweit siehst du da gewisse Dinge umgesetzt, auch in Sachsen?
Mit der leichten Sprache ist es wie mit der Behindertenrechtskonvention. Leichte Sprache ist überall nötig, doch aktuell total selten umgesetzt, wenn überhaupt. Im Supermarkt sind die Schilder viel zu klein. Bürokratie im Sozialamt, in Arbeitsagentur und weiteren Behörden ist leichte Sprache noch ein absolutes Fremdwort.
Willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts zum Europäischen Protesttag für Menschen mit Behinderung hier in der Schöne in Dresden. Und jetzt haben wir natürlich auch einen weiteren Gesprächsgast bei uns.
Ich bin Annette Haneke, gebürtige Dresdnerin, Rollstuhlfahrerin, schon viele Jahre. Und ganz, ganz wichtig ist für mich das Thema Barrierefreiheit in allen Bereichen. Und deshalb engagiere ich mich im Verband der Körperbehinderten der Stadt Dresden und der Stadtarbeitsgemeinschaft.
Für den Verband sind ja sicherlich auch Thema Mobilität und Nahverkehr in Bezug auf Umsetzung von Menschen mit Behinderung eine Rolle. Gibt es dort auch Forderungen vom Verband in Richtung Nahverkehr, in Richtung DVB zum Beispiel, für die Umsetzung von Maßnahmen?
Ja, da mahnen wir schon lange. Wir sind schon lange aktiv auf dem Thema. Es ist nicht zufriedenstellend, was die DVB da abliefert in puncto Barrierefreiheit. Wir waren mal in Dresden Vorreiter, als die Rampen in den Straßenbahnen nachgerüstet wurden. Aber das stagniert sehr, 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 sehr. Also das Thema barrierefreie Haltestellen, barrierefreier ÖPNV an sich, also auch die Haltestellengestaltung, die Ansagen in den Bahnen und Bussen, die Fahrplangestaltung, die Auskunft zu den barrierefreien oder eben viel zu viel nicht barrierefreien Haltestellen, das treibt uns schon lange um. Und ja, es ist ein bisschen deprimierend, aber wir bleiben trotzdem aktiv und hoffen, Verbesserungen anstoßen zu können. Jetzt gerade hatten wir wieder zu der Haltestellengestaltung, zu den Haltestellenhäuseln, die ja noch kein gutes Aushängeschild sind, die neuen, mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband zusammen einen Gesprächstermin mit den ÖPNV, mit der DVB AG. Ja, wir müssen dranbleiben.
Genauso dranbleiben müsste man natürlich auch beim Thema Wohnen und vielleicht den Kontakten auch zu den Wohnungsgenossenschaften, was den Ausbau von Möglichkeiten barrierefreien Wohnens und anderer Wohnformen angeht. Ja, die Frage ist, gibt es dort in letzter Zeit auch neue Tendenzen?
Ich habe die Frage nie verstanden.
Nein, die Frage ist, inwiefern man in Bezug auf barrierefreies und inklusives Wohnen weitergekommen ist im Wohnen beim Verband.
Na, da sprichst du aber auch ein starkes Brett an, was man erstmal bohren muss, ne? Ist schwierig. Vorangekommen bei bezahlbarem Wohnraum eigentlich nicht. Barrierefreien bezahlbaren Wohnraum nicht. Und auch im Sektor des Neubaus ist nicht jedes nicht jedes Unternehmen bereit oder wirklich barrierefreien Wohnraum zu schaffen. Muss man einfach so sagen. Selbst wenn er sehr teuer ist, ist es trotzdem noch so, dass die DIN-Kriterien nicht erfüllt werden. Selbst wenn man in sehr teurem Wohnraum Barrierefreiheit schafft, heißt das noch lange nie, dass die Bewegungsflächen ausreichend groß sind, dass wirklich alles stufenfrei erreichbar ist. Und was dazu kommt, ist halt auch die viele, die einen Balkon haben, können ihn nicht nutzen, weil eine große Stufe zum Balkon das verhindert. Wir sind ja direkt vorwärts gekommen, sind wir nicht. Vor allen Dingen fehlt halt bezahlbarer, barrierefreier Wohnraum. Kann man nie anders sagen, ist ganz großes Thema.
Natürlich spielt der Bereich dann auch der barrierefreien Kultur und der Freizeitgestaltung. Seht ihr da noch ein bisschen Entwicklungsbedarf in Dresden?
Ja, was wir gut anschieben konnten, ist die Entwicklung bei den Dresdner Bädern. In Dresdner Bädern, also Schwimmhallen und Freibäder. Da haben wir auch seit vielen Jahren, waren wir an dem Thema aktiv. Und da gibt es jetzt wirklich viele Bäder. Ein Großteil der Bäder ist mit Schwimmbeckenlifter ausgestattet. Teilweise neue Saunalandschaften geschaffen, die komplett barrierefrei sind. In der Kultur hat sich vieles bewegt in den letzten Jahren, Kunst und Kultur. Aber es gibt da sehr engagierte. Aber es gibt auch so ewige Themen, die gar nicht vorankommen. Das ist zum Beispiel das Kino Schauburg, na, wo trotz Modernisierung, Umbau, Aufstockung kein barrierefreier Zugang zu ist, geschaffen wurde. Und es stagniert leider auch sehr. Aber auch zum Beispiel der Jazzclub Tonne, der ist von einem barrierefreien Ort in einen nicht barrierefreien gezogen. Also sowas darf eigentlich nie sein. Das ist eigentlich auch komplett gesetzeswidrig. Aber tja, also einige Kultur- und Kunsteinrichtungen haben sich sehr, sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Aber es gibt da natürlich auch noch Aufholbedarf. Und klar, da bleiben wir weiterhin mit anderen Engagierten im Gespräch und versuchen da Gelegenheiten zu suchen und zu finden, da Aktivitäten anzuschieben.
Vielleicht haben wir ja auch noch ein paar Fragen in diesem Bezug.
Was halten Sie von Inklusion und barrierefreien Wohnungen?
Bitte nötig. Ja, verstehe ich die Frage nie. Was halte ich davon? Brauchen ganz, ganz viele Leute. Brauchen mehr, als die Politik wahrhaben will. Ist wichtig. Muss dringend geschaffen werden.
Vielen Dank, dass wir jetzt auch die Rolle des Kirchenverbandes hier. Und als nächste Vertreterin haben wir natürlich vom Antidiskriminierungsbüro von Moina Götte, die wir auch begrüßen wollen. Und einfach mal fragen, Moina, inwiefern siehst du aktuell Herausforderungen in etwa vielleicht der Stadt Dresden, aber das Bereich, was Antidiskriminierung von Menschen mit Behinderung in Laufe gewinnt?
Momentan beschäftigt mich als Herausforderung der Sparkurs, der angesprochen wird von der Stadt Dresden, wo eben auch leider wieder auf die Gruppen abgezielt werden, die die wenigste Lobby haben, also Kinder und Jugendliche und eben auch Menschen mit Behinderung. Und da sehe ich eine große Herausforderung da. Das ist Diskriminierung, das ist ein Streichen an Teilhabe oder ein Verhindern von Teilhabe. Und ich kann mir vorstellen oder ich hoffe dann, auf jeden Fall, dass sich Menschen ihr Recht erkämpfen, was sie nach dem Grundgesetz haben und auch im AGG verbrieft ist, dass sie gleichberechtigt und gleichgestellt in der Gesellschaft auch teilhaben können und müssen.
Wie kann man das noch vergrößern und vor allen Dingen, wie kann man noch mehr Menschen gewinnen und die anregen, sowas zu tun? Ja, mitzumachen zum Beispiel, weil viele meckern halt einfach nur rum, wollen viel geändert haben und trauen sich eben nicht, zum Beispiel, finde ich, sich zu engagieren.
Ich glaube, es braucht verbindende Elemente. Und wenn es ein gemeinsames Fest ist oder eine gemeinsame Veranstaltung zu einem Thema, was alle interessiert oder viele interessiert, dass man darüber neue Verbindungen knüpfen kann und auch Menschen zu Engagement anregen kann. Das wäre so meine Idee.
Also sozusagen versuchen, Netzwerke zu bilden und auf die Straße zu gehen und versuchen, die Menschen zu animieren.
Na, erstmal zum Beispiel wie jetzt Musik und viele kommen und tanzen und wenn die Musik leiser wird, kommt man ins Gespräch und über das Gespräch lernt man sich kennen und bleibt in Verbindung und plant vielleicht schon ein nächstes Event.
Stimmt.
Natürlich haben wir hier als Beispiel auch Neurodivergente und im Bereich Betroffene im Autismus-Spektrum-Störung. Gibt es dort im ADB spezielle Ansätze, was Angebote und was Unterstützungsanbieter?
Wir sind in erster Linie eine Beratungsstelle. Das heißt, wir beraten alle Menschen und natürlich ist es wichtig, da auch zu schauen, gibt es Zugänge auch für alle Menschen? Also sind wir als Beratungsstelle offen, unsere Räume zugänglich, eben auch gerade für neurodivergente Menschen? Also können sie sich bei uns wohlfühlen? Können sie bei uns ihr Thema platzieren, ihre Diskriminierungserfahrung mit uns teilen und uns als Unterstützung ansehen? Das ist auch für uns ein Lernprozess und wir sind da auch auf Rückmeldungen und Expertenwissen angewiesen.
Die Morena ist gerade bei uns noch am Tisch und die Nadine. Okay, Nadine, dann frage ich dich mal zuerst. Warum bist du heute hier?
Na, weil's mir ganz wichtig ist, dass behinderte Menschen an allem teilnehmen können, an dem sie teilnehmen wollen.
Findest du, dass die UN-Behindertenrechtskonvention schon gut umgesetzt wurde hier in Deutschland?
Ich finde, dass die gar nicht gut umgesetzt ist hier in Deutschland. Also man hört das ja immer wieder, dass sich Deutschland zwar verpflichtet hat, aber auch immer wieder gerügt wird von der UN dafür, welche rückschrittlichen Sachen es hier gibt.
Morena, wie siehst du das mit der UN-Behindertenrechtskommission? Findest du, dass sie gut umgesetzt wurde?
Nein. Nein, nein, nein. Und das ist super schade, weil ich kann mich noch ganz gut erinnern, als die von Deutschland ratifiziert wurde, habe ich mich sehr gefreut und bin in den Landtag gelaufen, weil die PolitikerInnen sich Gedanken gemacht haben, wie kann das dann auch umgesetzt werden? Ganz in der Praxis, ganz hier in Dresden, in Sachsen. Und ich habe letztens die Aufzeichnungen wiedergefunden. Die waren voller blühender Fantasie und von Möglichkeiten. Und umgesetzt ist bis heute aber davon so gut wie nichts. Und das ist traurig, weil mehr möglich wäre.
Nadine, wie findest du das, dass jetzt das Geld so gekürzt wird für die Assistenten und auch für die Schulbegleiter und so?
Also ich war schon sehr erstaunt, als ich das gehört habe. Ich finde das ganz, ganz schrecklich, weil so auf jeden Fall keine Inklusion geschaffen wird, eher Exklusion. Ich habe da auch mit meiner Mutti drüber geredet und dir hat gedacht, das ist ein Spaß von mir. Sie konnte sich das in unserem Staat gar nicht vorstellen.
Und Sören sitzt noch bei uns am Tisch von Neustadtraum. Was hältst du denn von alledem?
Ja, also um nochmal auf die UN-Behindertenrechtskonvention zu kommen, bin ich auch sehr enttäuscht. Hab aber eben auch im Laufe der vielen Jahre mitgekriegt, dass Deutschland da sehr verkrustet ist, also sehr festgefahren. Also gerade wenn es darum geht, Systeme zu verändern, also gerade grundlegende Sachen wie, dass zum Beispiel Heime aufgelöst werden, ne? Dass man mehr individuelle Wohnformen schafft, dass Inklusion in der Schule sozusagen viel mehr vorangetrieben werden müsste, um dann eben auch viel mehr Chancen auf den ersten Arbeitsmarkt zu haben. Dass auch die Werkstatt für Menschen mit Behinderung sozusagen viel mehr darauf ausgelegt werden müsste, wirklich die Menschen eben nicht ein Leben lang festzuhalten, sondern wirklich zu gucken, dass sie auf den ersten Arbeitsmarkt kommen. Also all die Dinge wurden bisher nicht wirklich umgesetzt. Und von daher, und wenn man jetzt noch von Einsparungen spricht, dann geht das alles noch mehr rückwärts. Also es ist ja schon schön und gut, dass es zum Beispiel die persönliche Assistenz gibt und Arbeitsassistenz gibt. Aber wenn das jetzt alles wieder zurückgefahren werden soll oder eingespart werden soll, dann ja, gehen wir zurück in die 80er Jahre.
Sören, was muss die Politik noch so tun?
Die Politik muss erkennen, dass Menschen mit Behinderung keine Bittsteller sind, sondern Menschen mit Behinderung sind Menschen in der Gesellschaft, die ihren Teil dazu beitragen, die zur Schule gehen, die eine Ausbildung machen, die studieren, die arbeiten, die einkaufen gehen, die Steuern zahlen, die Miete zahlen und so weiter und so fort, die auch Familien gründen. Also im Prinzip all das, was andere Menschen auch machen. Und da sollte es keinen Unterschied geben. Und die Unterstützung, die Menschen mit Behinderung sozusagen brauchen, sollte als selbstverständlich angesehen werden und sollte ihnen gegeben werden. Und die Politik sollte, wenn es um Einsparungen geht, wirklich gucken, wo das große Geld sitzt und dort abschöpfen, wo es möglich ist und keinem wehtut.
Nadine, haben die Menschen mit Behinderung die gleichen Rechte wie alle?
Also ich habe nicht den Eindruck, dass ich die gleichen Rechte wie alle habe, schon allein dadurch, dass mir Barrieren in den Weg gelegt werden, wo es gar nicht nötig wäre.
Haben Sie schon einmal Benachteiligung erlebt und wenn ja, wo?
Ich selbst habe keine Behinderung, noch keine Behinderung, sage ich immer, weil das kann mir jeden Tag passieren. Nur 3% sind angeboren. Also ich bin davor also jetzt nicht beschützt. Und wenn ich eine bekomme, dann möchte ich damit auch ein Teil, ein wertvoller Teil der Gesellschaft sein. Wo ich Benachteiligung erfahren habe, ist eher in meiner Lebensweise. Ich lebe lesbisch, also habe eine Frau und merke da, dass es nicht gleichwertiger Teil der Gesellschaft ist. Es wird nicht mitgedacht automatisch, sondern es ist immer irgendwie was Extras. Und das hat mich in meiner Jugend sehr beschäftigt und da habe ich mich sehr ausgeschlossen gefühlt.
Gibt es für Menschen mit Behinderung genug Beratungsstellen?
Natürlich wäre es auch wichtig, in dem Zusammenhang mal über die Beratungssituation für Menschen mit Autismus-Spektrumstörung mal zu reden. Wir haben ja einen Vertreter städtischen, insbesondere Projektes Inklusion vor Ort. Wie weit siehst du, Sören, Herausforderungen im Bereich ASS und Asperger und ähnliche?
Ja, also ich denke, dass da wirklich noch zu wenig mitgedacht wird. Also gerade wenn es um Barrieren geht im Autismus-Spektrum. Und auch, ich weiß auch nicht, ob viele Behindertenberatungsstellen da wirklich auch gut informiert sind. Ich denke, da braucht es noch viel mehr Aufklärung. Also sei es in den Medien oder über andere, ja, über Zeitschriften, über Bücher oder was auch immer. Und dann vor allen Dingen auch über Gespräche. Deswegen ist es halt immer wieder wichtig, die Menschen, um die es geht, mit einzubinden und zu fragen, was sie brauchen. Und nicht immer so als Experten von außen zu kommen, sondern wirklich mit den Menschen zu sprechen. Deswegen, Christoph, sag du bitte, was du brauchst.
Ja, bei uns ging es ja doch darum, dass die Autismusambulanz Uniklinikum ja ihre Beratungsangebote für Erwachsene sozusagen so weit runtergefahren haben, dass sie sich jetzt nur speziell auf die Jugend- und Kindersituation auch konzentriert haben und deshalb das ganze Erwachsenen Unterstützungsangebot auf ein Minimum zurückgefahren ist, was nur noch auf Grenzen beschädigt.
Morena, ich habe doch noch eine Frage und Sören, was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Gleichberechtigkeit und Teilhabe für alle Menschen.
Sören, was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir mehr Barrierefreiheit, also vor allen Dingen gerade auch im sogenannten privaten Bereich. Also sprich alles, was nicht staatliche Förderung bekommt oder kommunale Förderung bekommt, sondern also zum Beispiel Kneipen, Kino, Läden, also so, dass Barrierefreiheit quasi selbstverständlich wird. Und das genauso gilt das auch für Wohnraum. Wohnraum muss bezahlbar sein. Es braucht, wie gesagt, nach wie vor eben Assistenz, wenn das notwendig ist, so dass man eben individuell im Wohnraum leben kann. Und vor allen Dingen braucht es Schulgesetze, die wirklich dazu führen, dass inklusive Schule möglich wird, weil inklusive Schule ist sozusagen die Voraussetzung, überhaupt erstmal auch barrierefrei zu lernen, zu leben und zu denken.
Vielen Dank an euch beide. Euch noch einen schönen Tag.
Kommen wir also noch zum Abschluss unseres wunderbaren Podcasts beim Europäischen Protesttag für Menschen mit Behinderung und eine Freundin von der Seebrücke Dresden ist heute mal zu Gast, unsere gute Rita Gudert. Genau. Rita, wie siehst du aktuell so aus deiner Sicht, aus vielleicht auch aus der Sicht Seebrücke auch die Situation im Inklusiven für geflüchtete Menschen auch unter anderem?
Ja, genau. Ja, also Inklusion ist, glaube ich, was hier mächtig schleift. Es schleift eigentlich für alle, die sie nötig haben, nicht nur für Geflüchtete, sondern auch für Menschen, die einfach eine Beeinträchtigung haben und was anderes brauchen als das 0815. Ich bin der Meinung, hier ist viel Nachholbedarf, inklusive Schulen, leichte Sprache in Behörden, viel mehr Literatur in leichter Sprache. Also alles Sachen, die für andere Menschen normal sind, dass die für alle zugänglich werden.
Ja, natürlich findet man auch im Speziellen auch Angebote für neurodivergente Menschen. Nehmt mal als Beispiel die Betroffenen im Autismus-Spektrum-Störung. Was könnte für die am besten noch getan werden?
Ja, ich muss sagen, für mich ist es ein schweres Thema, weil ich mich da jetzt nicht wirklich auskenne. Aber ich finde, wenn Menschen zum Beispiel mehr Raum und mehr Ruhe brauchen und eine andere Zuwendung, dann müssen die das einfach bekommen, egal wo.
Und wichtig ist es natürlich auch, einen Wohnraum zu finden und auch Situationen dort auch zu verbessern. Wie siehst du zu dem Thema eigentlich?
Ja, wir haben ja jetzt gerade hier gesehen, dass eine Pärchen, die sind aus der Ukraine, sitzen beide im Rollstuhl. Ich weiß, wie schwer das war für die, eine Wohnung zu finden, in der sie einfach selbstbestimmt leben können. Ich finde, dieses Wohnen muss vorhanden sein. Es fehlt an allen Ecken und es muss bezahlbar sein. Das ist eigentlich was ich auch ganz schlimm finde, dass Wohnungen, die all diesen Komfort vielleicht haben, die ein Mensch zum Beispiel im Rollstuhl braucht, dass er die gar nicht bezahlen kann.
Genau. Und wie gesagt, und da sieht man auch wieder die Diskussion, wie wichtig ist es dann, Geflüchtete, also Integration und Inklusion auch mal zusammenzubringen. Wäre das auch eine wichtige Herausforderung für die Zukunft?
Das ist auf alle Fälle eine Herausforderung, weil wir wollen ja alle zusammenleben, egal wo wir herkommen, was wir für eine Religion haben, wie wir aufgestellt sind, wie unsere Gesundheit ist. Es muss für alle einen Weg geben, die gleiche Teilhabe zu haben.
Und natürlich wichtig ist auch, kulturellen und Freizeitbereich auch Möglichkeiten zu schaffen. Kann man da vielleicht in Richtung Festivals oder in Richtung Veranstaltungen auch was organisieren? Du siehst es ja selber bei deiner Organisation von Demonstrationen. Ist es vielleicht auch wichtiger, dort auch Möglichkeiten im inklusiven Demonstrationsbereich was zu schaffen, genau?
Absolut. Wir haben es ja mal versucht mit einem Workshop vor dem 13. Februar. Es ist wichtig, dass auch Menschen mit Behinderung die Chance bekommen, sich politisch zu äußern, zu Themen, die ihnen wichtig sind. Da ist auch viel Nachholbedarf oder auch bei Festivals, die ja oft an irgendwelchen Orten sind, wo man zum Beispiel im Rollstuhl nicht einfach hinkommt, wo es ein Problem wird. Ja. Ja, oder wenn man ein Mensch ist, der eben auch autistisch veranlagt ist und in so einer Menschenmenge steht, das funktioniert halt nicht. Da muss es Lösungen geben.
Genau. Da gibt es ja zum Beispiel jetzt das neue Instrument, leichte Stunde oder eben diese Ruheräume. Wo könnte man das zum Beispiel noch integrieren in dem Bereich? Was vielleicht auch nicht.
Na, ich habe es bisher noch nirgends so wirklich erlebt, aber ich finde es zum Beispiel gut, wenn Supermärkte sowas anbieten, dass es dort eine Zeit gibt, wo man in Ruhe einkaufen kann, ohne dass Hektik ist. So, das müsste eigentlich überall sein, ne? Auch in Bibliotheken, in Museen, dass man auch mal die Möglichkeit hat, zu kommen, wenn es nicht so voll ist und einfach sich das auch in Ruhe anzusehen.
Die Experten in eigener Sache werden unterstützt durch die Lebenshilfe Dresden und gefördert von dem Bundesministerium für Familie, Seniorinnen, Frauen und Jugend.
Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Lebenshilfe Dresden, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben dar.
Für die inhaltlichen Aussagen tragen die Beteiligten die Verantwortung.